Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik, jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik.
Liebe Hörer, unser Thema heute ist der Wunschkunde. Gibt es ihn wirklich? Ich grüße dich, Valerie. Und gleich die Eingangsfrage an dich. Hast du denn eigentlich einen Wunschkunde?
Nee, bleib mir weg. Kunde droht mit Auftrag, um Himmels Willen. Bitte nicht. Okay. Ja, ich habe natürlich so ein bisschen die Zielgruppe, habe ich schon so vor Augen. Alle natürlich, wir alle. Nein, ich möchte eigentlich, also wenn ich jetzt davon ausgehe, so Podcasting und so, ne, den Leuten zeigen, wie es geht, dann möchte ich schon Leute haben, die so ein bisschen technisches Verständnis haben. Und die, wo ich jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen muss, was ist ein Mikrofon und so, ist jetzt ein bisschen bös gesprochen, aber genau, also keine Anfänger, sondern schon inhaltliche Arbeit und so weiter und so fort. Da habe ich schon so eine Vorstellung, aber ich bin ja jetzt nicht, also das ist jetzt nicht mein Hauptjob, von dem her kann ich da ein bisschen locker flockig aus der Hüfte das machen. Und muss mich da nicht jetzt, so wie wir es jetzt heute vorhaben, von A bis Z durchorchestrieren und mir so richtig tiefe Gedanken dazu machen. Aber ich habe schon einen Wunschkunde im Sinn und vielleicht kommt der nachher auch noch ein bisschen
raus. Ja, ich bin mal gespannt, also wo wir hinkommen und, da.
Genau, wie ist es bei dir? Hast du einen Wunschkunde?
Ja, also ist natürlich nicht nur, also ist nicht der ein einzige, aber ich habe schon ein relativ klares Bild von meinen Wunschkunden und das hat sich auch durchaus geändert. Ich will jetzt nicht die ganze Long Story erzählen, aber am Anfang hatte ich ja auch meine Coaching-Ausbildung gemacht, vor meiner Gründung noch, und da habe ich relativ schnell festgestellt, so Coaches, ja, könnte schon ein Wunschkunde sein. Das hat sich auch so ein bisschen verändert über die Zeit, aber ja, ich habe schon eine Vorstellung davon und das ist aber halt, was nicht an Stein gemeißelt ist. Aber dazu werden wir jetzt ja gleich kommen und wir haben auch eine Definition mitgebracht. Und genau, ich denke, da fangen wir einfach mal mit an. Und der erste Punkt, was macht halt ein Wunschkunde aus? Wunschkunde teilt im besten Fall unsere Werte und unseren Stil, ne? Also wir hatten ja auch schon eine Folge zum Thema Werte und ja, geht dir vielleicht auch so, du hast auch vielleicht auch Werte, sozusagen Werte, die du nicht vertrittst und keine Ahnung, die Leute möchtest du ja vielleicht dann auch abholen bzw. nicht abholen. Hast du einen bestimmten Wert, der dich ausmacht? Spontan mal gefragt.
Spontan, oh Gott, Direktheit. Ja, ja. Direktheit.
Direktheit, ja, das kann ich bestätigen. Ja.
Aber damit kommen manche besser und manche nicht so gut klar.
Ja, man muss sich drauf einstellen, ne? Und aber es gibt, aber das ist ja auch wichtig. Und dann magst du dann vielleicht auch Kunden, die selber direkt sind, die direkt,
ja, genau,
die nicht irgendwie.
Also ich mag Menschen, wo ich weiß, woran ich bin. Genau.
Sehr gut.
Ja, und nicht so von hinten durch die Brust ins Auge. Das passt mir nicht. Da bin ich auch ein bisschen, aber dann ist man einfach so, was meint denn der jetzt? Warum sagt das denn nicht direkt?
Ja, aber das ist auch vielleicht ein bisschen typabhängig und das ist ganz spannend, ne? Also deswegen diese Werte, ein ganz wichtiger Punkt und natürlich damit einhergehend der Stil, den man natürlich auch so hat. Das zeigt sich dann ja auch in allen Themen des Contents, wie man sozusagen auftritt. Und ja, ein ganz wichtiger anderer Punkt sind die Schmerzpunkte, ne? Also passen die Schmerzpunkte des Wunschkunden zur eigenen Lösung? Ja, also was sind denn wirklich die Schmerzpunkte meines Wunschkunden, die erstmal herauszufinden und passen die zu der Lösung, die ich anbiete, wenn es halt Schmerzpunkte gibt? Also ein ganz wichtiger Teil der Definition. Mhm. Ja, hast du einen Gedanke dazu?
Ja, das mit den Schmerzpunkten, das ist so eine Sache, ne? Also ich meine, wie gesagt, ich sage jetzt noch nichts dazu.
Wir machen mal weiter. Ja, also dann gehen wir so ein bisschen ins weichere Faktoren, fühlt sich emotional abgeholt, ja, also der Wunschkunde fühlt sich emotional abgeholt. Ich glaube, das kann jeder unterstreichen, dass man natürlich am liebsten von beiden Seiten aus sich einfach ja, eine gute Atmosphäre schaffen möchte. Und das ist ein sehr weicher Faktor, aber sehr wichtig. Ich glaube, noch ganz sehr wichtiger Faktor beim Wunschkunden ist, er sollte entscheidungsfreudig sein, ne? Also was ist Schlimmere ist nicht, ja, ich finde schon schön, was du da anbietest, schaue ich mir noch mal an. Oder nee, also da muss ich aber noch mal mein Team fragen oder so weiter. Klar, das kann alles wichtig sein, wenn es nicht abgeklärt ist. Aber am Ende ist es natürlich hilfreich, wenn man einen Wunschkunde hat, der auch bereit ist und natürlich auch die Möglichkeit dazu hat. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Auch das entsprechende Budget natürlich auch zur Verfügung steht. Also das ist, glaube ich, der größte Problem, was man hat beim Wunschkunden ist, ich wende mich irgendwie, wie ich schon mal gesagt habe, an Coaches oder so, aber viele davon, die können sich schlichtweg nicht leisten. Und dann hast du ein Problem. Also, anderer Punkt noch, ne, also Loyalität und kooperativ. Mein Wunschkunde ist im besten Fall, dass die Zusammenarbeit einfach gut klappt. Ne? Also das ist ja so ein Punkt, habe ich halt auch schon oft das erlebt, gerade bei Kooperationen habe ich das erlebt. Dann nachher stand ich mit der ganzen Arbeit da. Ja? Also das ist dann schon schwierig.
Kenne ich. Ja, das stimmt.
Ne? Und was dann noch ein wichtiger Punkt ist beim Wunschkunde, es sollte skalierbar sein. Das heißt,
ist ja so ein Wort.
Schönes Wort, ne? Aber es ist halt, damit halt gemeint, es bringt dir halt nichts, wenn es halt nur 10 Leute von denen gibt, von deinen Wunschkunden, wenn du davon nicht leben kannst. Andererseits sollte es halt auch nicht eine Million geben. Ja, okay, ich weiß, deinen Einwand verstehe, habe ich schon. aber klar, wenn es hochpreisig ist, kann es funktionieren.
Genau.
Ja, aber sagen wir mal, wenn du so einen Online-Kurs für 79 Euro verkaufst und der wendet sich nur an 10 Leute, ist jetzt ein fiktives Beispiel.
Dann ist nichts klar.
Schwierig.
Ja, du, also Lars, jetzt hast du ja so wunderbar über Wunschkunden gesprochen, gell? Und es gibt ja so verschiedene Worte, die da durch die Gegend wabern im Marketing. Und ich muss ehrlich sagen, was ist denn dann, also wie grenzt du das dann zur Buyer-Persona ab? Weil, also der quasi der, die, ja, der Käufer, die Käufer-Persona.
Käufer-Persona. Oder Personae, genau.
Heißt ja, das ist ja Latein oder was auch immer.
Also ehrlich gesagt, für viele nutzen die Begriffe wirklich synonym. Ja, also Buyer-Persona, nur Persona, Wunschkunde. Es wird gerne auch einfach mal alles in einen Topf geworfen. Ist grundsätzlich auch gar nicht so das Problem. Es kann, ist halt gerade, wenn es wirklich um größere strategische Entscheidungen geht und bei mittelständischen Unternehmen zum Beispiel, dann macht es auch vielleicht mal eher Sinn, da eine Unterscheidung zu machen, weil so eine Buyer-Persona, da ist es halt schon eher, dass man das unterscheidet. Der Wunschkunde ist eher so dieses strategische Konstrukt, wenn du so willst. Also der Wunschkunde ist sozusagen das Unternehmen
und
an sich.
Und die Buyer-Persona, die kauft tatsächlich.
Genau, die Buyer-Persona ist wirklich der Hans Meyer, der die Brille haben will, ja, oder so weiter, ja. Also, und das ist dann sozusagen die klare Ausgestaltung des Wunschkunden. Ja, und genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut abgrenzen. Wie gesagt, bei kleinen Unternehmen ist es halt häufig eigentlich das Gleiche. Mhm. Ja, okay. Ja, und.
Aber das wäre doch eigentlich ganz einfach. Also, ich meine, ne, jetzt, man bastelt sich so einen Wunschkunden und dann hat man den und hat den da irgendwo hängen vielleicht sogar. Also ich meine, du kannst ja heute mit KI alles machen. Ich möchte ja unbedingt mal einen Thriller schreiben und habe neulich meinen Mörder von ChatGPT erstellen lassen. Und den habe ich mir jetzt hier ausgedruckt. Der Bruno Finkbeiner, da sitzt da und guckt mich an. Und das ist jetzt meine Figur, ne, mein Protagonist. Aber so könnte man das ja auch mit einem Wunschkunde machen. Ist doch ganz easy. Oder gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Ja, das machen tatsächlich viele wirklich so, ne? Also viele, die sagen sich, ja, okay, Wunschkunde überlege ich mir mal so ein bisschen auf dem weißen Papier und am besten noch die KI fragen. Hat halt einige Probleme, bringt einige Probleme mit sich, ne? Und wir kommen jetzt ein bisschen drauf, was eigentlich so eine Persona halt ausmacht. Und deswegen ist da ganz wichtig, nochmal in die Details reinzugehen und zu gucken, okay, es reicht halt nicht aus, sich jetzt irgendwas aus dem Bauch heraus auszudenken. Ne? Mhm. Also es geht halt, und das, da sind wir ja nun mal, das ist halt das Content-Marketing, da geht es halt letztendlich auch darum, Daten zu analysieren. Ja, was habe ich denn schon an Daten? Mhm. Und da zu schauen, okay, was kann ich daraus ziehen? Weil sonst ist das alles so, ja, ist kein echtes Marketing. Das ist halt einfach nur Wischiwaschi, sag ich jetzt mal. Ja? Mhm. Ja. Wichtig ist, großes Missverständnis ist halt häufig, dass man halt so einen Wunschkunde halt nicht klar sozusagen ausformuliert, sondern nur sagt, okay, ja, der könnte halt irgendwie zwischen 30 und 50 sein, ist vielleicht weiblich ja, keine Ahnung, ist vielleicht Familienvater oder so und, das, und so weiter. Aber es geht halt weiter. Dann auch wirklich auch psychosoziale, also wirklich in so, was sind denn typische Ängste und so weiter. Wir hatten ja vorhin den Punkt Pain Points gehabt, da reinzugehen und so weiter. Kommen wir ja auch gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Und ja, also da kann man halt, wie ich schon sagte, so Alter 30 bis 50, da wird es halt schon schwierig, ne? Sehr abstrakt, viele machen, aber wirklich mal zu sagen, okay, nee, mein Wunschkunde, der ist 42 Jahre alt, ja, und keine Ahnung, weil da hast du nachher ein klares Bild vor Augen. Ist halt ein Unterschied, ob du ein Bild vor Augen hast von einem 30-Jährigen oder vom 50-Jährigen, das macht schon einen Unterschied.
Ne? Ja, das stimmt. Aber eigentlich muss man den ja nur einmal erstellen, oder? Dann ist der.
Naja, klar, kannst du einmal machen. Und auf einmal stellst du aber so nach 3 Jahren fest, bei dir haben ganz andere Leute gekauft. Die haben mit deinem Wunschkunden gar nichts zu tun. Was machst du denn dann? Dann kannst du sagen, ja, war alles Suse Murks, was ich da gemacht habe. Nein, also es geht natürlich darum, das ist ja nun mal so, ist wie ein Unternehmen ist was Organisches und ein Wunschkunde ist halt auch etwas Organisches, das heißt, es verändert sich. Und deswegen geht es immer darum, regelmäßig auch mal so ein Update zu machen und zu gucken, matcht denn wirklich die Realität mit dem, was ich mir am Anfang ausgedacht habe. Insofern,
Ja, spannende Geschichte. Aber weißt du, was ich auch spannend finde, Lars? Mit wem möchte ich nicht zusammenarbeiten? Ja. Also die sogenannte Antipersona. Wenn man so Geschichten schreibt und so, ist es der Antagonist, also der Bösewicht sozusagen. Da sind wir schon fast beim Storytelling.
Du warst ja schon Mörder.
Jetzt haben wir das Opfer leider.
Jetzt haben wir das Opfer,
Nein. Das ist nicht die Antipersona. Also was mir ja immer einfacher fällt, ist immer zu sagen, was ich nicht möchte.
Ja.
Das ist wirklich einfacher. Von dem her ist mir die Erstellung einer Antipersona eigentlich fast sympathischer.
Mhm. Ja. Das ist auch eine Sache, die ich gerade in meinen Coachings auch oft sage. Okay, wenn du gar keinen Plan hast, wer dein Wunschkunde ist, fang auch mit deiner Antipersona an. Ja.
Ja, genau. Also zum Beispiel und das ist ja auch von Vorteil, weil es halt auch viel Geld spart und Zeit vor allen Dingen, ja. Also, und du kannst es halt sehr deutlich machen. Also ich habe zum Beispiel, wurde ich mal angefragt für ein Seminar, für Podcasting. Dann sage ich, hör zu, das ist nett, dass du mich fragst, aber ich werde niemandem erklären, warum sie jetzt podcasten müssen. Mhm. Also das, über dieses Stadium bin ich hinaus. Mhm. Ich will niemanden überzeugen. Ich möchte, dass Leute zu mir kommen, die überzeugt sind, dass Podcasting das Richtige ist für sie. Und nicht, dass ich dann jetzt noch, die kommen zu mir und ich muss denen jetzt noch Argumente liefern, warum Podcasten der neueste heiße Scheiß ist. Ja, also.
Du willst dich bei Adam und halt Eva anfangen auf gut Deutsch.
Genau, nee, will ich nicht. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Also langsam müssen wir es jetzt mal begriffen haben.
Verstehe ich.
Das Internet gibt es ja jetzt auch schon eine Weile, ne? So. Genau. Und das ist halt, da kann man auch klarer kommunizieren, ja. Also man kann es natürlich positiv verpacken wiederum. Also was will man nicht? Dann formuliert man halt, was man will, in freundlich sozusagen. Und dann ist es eine klare Ansprache beispielsweise. Und bei Antipersonas ist es halt wirklich so, dass du das echt wissen musst, für wen du nicht arbeiten willst. Weil die kann man ja schon 100 Meter gegen Wind riechen. Mhm. Die erwarten immer viel und geben immer wenig. Mhm. Ja. Meistens sind die unkooperativ, weil es einfach nicht matcht. Ja, also mit einer gewissen Lebens- und Berufserfahrung kannst du, glaube ich, die Antipersona aus dem FF nennen. ist natürlich für Einzelunternehmer und kleine Unternehmen, keine Ahnung, die Metzgerei oder die Bäckerei um die Ecke, einfacher als jetzt für einen großen Konzern. Je nachdem auch in welcher Branche, ne?
Ja, und ich glaube, über die Zeit wird es halt immer detaillierter, wo man weiß, was gehört zu der Antipersona dazu. Ne? Am Anfang hat man vielleicht so ein grobes Bild davon und nach einer Zeit weiß man ja, okay, nee, also da habe ich jetzt auch schlechte Erfahrungen gemacht zum Beispiel und die will ich einfach nicht mehr. Also
ja, genau. Ne? Und was mir jetzt auch gerade noch in den Sinn kommt, was natürlich bei einer Antipersona auch schwierig ist, beziehungsweise es gehört schon Mut dazu, ne, weil wenn du jetzt gerade erst dein Business startest, da kannst du jetzt ja nicht damit anfangen, nur mit dir arbeite ich jetzt aber nicht zusammen. Dann musst du ja deine Brötchen verdienen. Das ist natürlich schon auch eine wirtschaftliche, finanzielle, unternehmerische Entscheidung, würde ich sagen.
Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema, ne?
Ja. Bei welchem?
Ja, bei diesem Thema klare Positionierung, ne? Also ist ja der größte Problem am Anfang. Ja, bin ich bei dir. Gerade muss man ausprobieren ein bisschen, aber der größte Fehler ist ja deswegen zu sagen, nee, am Anfang, dann will ich erstmal alle abdecken, weil ich muss ja erstmal Geld verdienen. Da fährt man einfach schnell auf die Nase, weil dann bist du gerade in einem Markt. Also wenn du eine tolle Nische gefunden hast, alles super, duppi, aber normalerweise bist du ja dann nicht der Einzige, der da rumtollt auf deinem Markt und dann wird es halt schwierig.
Das ist so, ja.
Ja. Apropos Mörder.
Apropos Mörder. Na, hör mal. Also pass auf, jetzt kommt das Content. Ja, stimmt. Genau. Jetzt kommt das Content Crime File. Content Crime File. Wer sagt's, du oder ich?
Podcast ist kein Verkaufskanal. Was denkst du darüber?
Ja, bin ich bei dir.
Bist du bei mir? Meinst du, ich denke so?
Nein, du denkst natürlich nicht so, aber es ist kein klassischer Verkaufskanal. Also du kannst jetzt nicht sagen, keine Ahnung, weil heute jemand diese Folge gehört hat, bucht er mich morgen.
Ja.
Das kannst du nicht so, außer du hast jetzt da irgendwie so einen Tracking-Link in deinem Podcast, in deinen Shownotes versteckt. Dann ist es vielleicht nachvollziehbar, aber so ein klassischer Verkaufskanal ist es nicht. Ich finde, Podcasting baut Vertrauen auf und schafft Nähe und meinetwegen auch Awareness oder whatever und zeigt die Menschen hinter einem Unternehmen, jetzt nicht nur Einzelunternehmer oder die Laber-Podcaster oder die Storytelling-Podcast oder whatever, sondern es zeigt einfach die Leute, wenn es gut gemacht ist, ne, also Corporate-Podcasting, wenn die gut gemacht sind und da jetzt nicht nur auf Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen gepocht wird, sondern auch auf Persönlichkeit und Leute vorstellen und so weiter, vielleicht auch Employer-Branding, dann ist es, irgendwann zahlt sich dann schon aus, wie so vieles im Content-Marketing, aber es ist kein Verkaufskanal, wo ich jetzt sagen könnte, okay, ich stelle mich, morgen mache ich jetzt eine Folge mit, Achtung, Achtung, super Sonderangebot zum Black Friday und dann übermorgen habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, alle meine Packages abverkauft. Das glaube ich nicht.
Finde ich ein spannendes Thema. Ich glaube, ich finde die Antwort nicht einfach. Also ich höre ja sehr viele Podcasts und ich höre auch viele Marketing-Podcasts. Und die Marketing-Podcasts, und da gibt es nicht wenige davon, die machen das schon recht extrem. Also die pitchen auch gleich nach einer Minute mit dem neuen Online-Kurs, den sie haben. Und die haben natürlich immer so dieses Ding, ja gut, die sind ja die Marketing-Experten, die müssen ja auch zeigen, sozusagen, wie Marketing geht. Aber letztendlich nutzt es natürlich für ihr eigenes Marketing, für ihren eigenen Verkauf auch. Jetzt kann man sagen, wie gesagt, nee, ich bin ja kein Marketing-Experte, da passt für mich nicht. Ich denke, die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Also ja, wie du schon sagst, klassischer Verkaufskanal, bin ich total bei dir, ist ja nun kein Bäcker, wo man irgendwie Brötchen verkauft, sondern es geht hier natürlich, ist ein sehr sensibler Kanal.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, zum Beispiel auch die Verlage, die Podcasts machen, ja, die verkaufen ja quasi dadurch Abos, ne? Also das Handelsblatt Crime beispielsweise, die haben jetzt heute wieder ein Beispiel. Die haben heute eine Folge rausgebracht oder ich weiß nicht, am Wochenende, weiß ich nicht mehr, Und da ging es um Hanno Berger, ne? Also den Obermufti von dem Cum-Ex-Skandal, der uns hier Steuergelder in Milliardenhöhe aus der Tasche gezogen hat und sich nach wie vor keiner Schuld bewusst ist, aber gut, anderes Thema. Ich verlinke in den Shownotes auf diesen wunderbaren Podcast. Und dann gibt es da immer so, also gibt es so eingespielte Ads und dann gibt es so Hostreet-Ads. Mhm. Und beim Hostreet-Ad ist meistens so, dass die halt für ihr Abo-Modell Werbung machen. Mhm. Und jetzt aktuell kriegst du halt 50% auf so ein Abo vom Handelsblatt. Und das ist natürlich schon lukrativ, weil Handelsblatt ist sauteuer. Und was mache ich? Ich suche mir dieses Abo aus. Es ist mir trotzdem auch bei 50% noch zu teuer, weil natürlich haben die vorher den Preis erhöht, ist ja klar. Und hätte aber fast gekauft. Mhm. Ne? Also, und dann kannst du und dann haben sie natürlich auch immer einen passenden Link, ne, Handelsblatt Crime/Sommerabo oder so irgendwie was, weiß ich jetzt nicht, ob das noch stimmt, ne, habe ich jetzt nicht gehört, aber als Beispiel und daran können die dann natürlich messen, wie viele Leute haben diesen Link besucht, aha, das können die ja nur wissen, weil sie den Podcast gehört haben, aha, genau. Also Hörer, also können sie vergleichen, Gesamthörer und Abverkauf vom Abo. Also es ist, so kann es funktionieren. Aber wenn du jetzt halt, so wie wir, ja, ich meine, wir können es auch.
Ja, also ich glaube,
wir können jetzt genau, vertrauen. Also ich, ne? So.
Übrigens hätte ich beinahe diesen Handelsblatt-Abo auch abgeschlossen. Ich muss sie gerade grüßen. genau. Aber ich bin bei dir und das hängt wirklich ein bisschen vom Einzelfall ab. Klar, wenn du eine starke Marke bist, kannst du natürlich auch, sag ich mal, mehr auf die Kacke hauen. Ja, dann kannst du auch mal so starke Angebote bieten. Ich glaube, es ist halt nicht schwarz-weiß, sondern du kannst auch so einen Mittelweg gehen. Zum Beispiel so einen weiterführenden, also du könntest ja so ein Freebie oder sowas, da haben wir auch schon mal einen Einspieler gehabt, also was eine Checkliste zum Beispiel anbieten. Die könntest du ja auch im Podcast einfach erwähnen. Übrigens, wir haben heute über das Thema, heute haben Wunschkunde geredet und jetzt die haben wir jetzt leider nicht, aber vielleicht kommt die ja noch, die tolle Checkliste mit den 10 besten Tipps, wie du deinen eigenen Wunschkunden erstellst. Ja, das wäre jetzt der klassische, den wir jetzt hier einbauen könnten. Und warum nicht? Also könnte funktionieren. Und mir geht es da ein bisschen darum, ja, kein Verkaufskanal, aber schon kann ein Marketingkanal sein. Es muss halt zu deinem Stil und zu deiner Zielgruppe passen und so weiter. Ich glaube einfach aktuell.
Naja, siehst, aber weißt du, ich finde auch, ich meine, gut, jetzt da können wir gleich eine eigene Folge draus machen. Ich finde auch, da immer in Verkaufskanälen zu denken, ne? Also, das merkst du jeden Tag oder immer, wenn du auf den Markt gehst, merkst du, die Leute reden und dann kaufen sie vielleicht und dann gibt's das und dann bietet der da seine, keine Ahnung, Obst, Gemüse, Pfeil und so weiter und so fort. Und dann kaufen die das und dann gehen die da regelmäßig hin, so. Das haben die sich aber auch alle erarbeitet. Dann hat der vielleicht mal irgendwie erzählt, ach, er kriegt jetzt hier Orange aus Italien und dann haben die das so bestellt und dann so entwickelt sich das. Ne? Auch im Cluetrain-Manifest, das ist ja meine Lieblingsquelle, steht als erster Satz, Märkte sind Gespräche und Menschen kaufen von Menschen. Und deswegen ist Podcasting kein klassischer Verkaufskanal, aber halt doch irgendwie schon, weil man halt die Leute kennenlernt. Ja, wir sind ja direkt im Gehirn der HörerInnen. Ja, das ist einfach so. Und das müssen die, man kann nicht immer gleich eiskalt irgendwas verkaufen. Ja. Also das ist...
Ich glaube, wir können ein Fazit ziehen. Es ist kein klassischer Verkaufskanal, so Hard-Selling, sondern es ist halt eine Möglichkeit, auch sanft den Kunden näher zu dem eigenen Angebot zu führen.
Emotional.
Auf emotionaler Ebene. Und da ist halt ein Podcast natürlich ideal. Und dazu hatten wir ja auch schon Folgen. Podcast ist ja nicht der einzige Kanal, den man normalerweise hat, sondern es ist ja ein Mix. Das gehört alles, spielt alles zusammen. Genau. Ich denke, wir haben das Thema, glaube ich, ausufernd jetzt besprochen. Und das werden wir bestimmt den ein oder anderen Mal nochmal wieder ansprechen.
Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören. Genau, jetzt haben wir noch ein Problemszenario, Lars, für unser Wunschkunden-Anti-Persona-Bayer-Persona-Persona. Problem.
Da bin ich mal gespannt.
Was? Und zwar hast du, ja, haben wir die Health Hub Online, keine Ahnung, GmbH, ja. AG, whatever. Das sind drei Leute und die haben irgendwie alle Kanäle. Die haben einen SEO-Blog, die haben einen eigenen Podcast, die haben YouTube-Workouts. Warum Workouts? Weil es um Health, also Gesundheit geht. Die haben einen wöchentlichen Newsletter, die posten auf Instagram, LinkedIn, TikTok. Uiuiui, sie wollen allen helfen. Also alle sind StudentInnen, SeniorInnen, das ist natürlich auch eine breite Range, alles dazwischen, Homeoffice-Manager, Influencer und ja, das ist ganz schön viel,
das ist ganz
sagen.
Schön viel, aber nicht unrealistisch.
Und ihre Misere ist, zum Beispiel haben sie 40 Blogartikel alleine über Knie-OP-Reha bis ayurvedische Ernährung und sie sind halt im Ranking irgendwo auf Seite 3. Bei Google. Gibt es da noch Seiten überhaupt? Ich dachte, das wäre so flawless scrolling. Na egal. Dann haben sie eine Podcast-Folge. Die Folge 1 war Stress bei Studis. Die Folge 2 Seniorenfit. Und die Folge 3 Crossfit-Cutting. Was auch immer Crossfit-Cutting ist, aber gut. Und sie haben festgestellt, dass die HörerInnen nach im Durchschnitt 7 Minuten abspringen. Dann haben sie, das finde ich besonders lustig, dann haben sie ein Newsletter, da lautet der Betreff manchmal Rückenquickie im Büro oder Smoothie-Rezepte für Kids, also auch, wow, von A bis Z alles dabei, aber leider Gottes 27% Abmelderate. Und dann haben sie noch Social Media, da haben sie Mindfulness-Zitate auf Instagram und Produktivitäts-Hacks auf LinkedIn und die Click-Through-Rate liegt bei 0,3 oder so. Mhm. Also, puh, ja, natürlich haben wir das alles ein bisschen übertrieben, liebe HörerInnen, ne? Also das ist so schrecklich, kann es hoffentlich nirgendwo sein, aber als Beispiel, ja, also wir haben eben genau dieses Problemszenario.
Ja, ich denke, das ist so, einfach sehr anschaulich.
Jetzt erzähl mal,
ne?
Wie würdest du...
Ja.
Wie bitte?
Ist einfach sehr anschaulich.
Ja, genau. Und wie würdest du jetzt, also was würdest du jetzt empfehlen oder wie gehen wir vor?
Wie gehen wir vor?
Weil wenn jetzt, also wenn die jetzt dieses, ne, da kommt jetzt einer mit so einer Problematik, ich meine, da musst du ja von Adam, bei Adam und Eva anfangen. Also, was bringt denn da ein Wunschkundenprofil?
Ja, also Wunschkundenprofil bringt immer was sozusagen, ne? Also weil... wie du schon sagst, die sprechen ja gerade aktuell alle, also versuchen alle anzusprechen, ne? Vom Studenten bis zum Senioren. Ja. Und da geht es einfach darum, wirklich das Profil zu schärfen, um dann auch am Ende, ja, auch überhaupt Erfolg zu haben, weil sonst ja, hast du einfach extrem hohe Kosten, extrem viel Zeit investiert und es kommt nichts mehr raus. Und deswegen mit einem Wunschkundenprofil kannst du halt die Kosten von der Akquise senken. Es hilft einfach, um die Konversionsrate zu steigern. Ne? Also mit einem klaren Wunschkunden wirst du einfach ja, mehr Anmeldungen zum Beispiel haben für Newsletter und so weiter, weil die Leute wissen, okay, der steht dafür und so weiter.
Mhm. Und weißt du, was mir da auch so zwischendrin mal noch einfällt, Lars?
Ja.
Also es ist ja auch einfacher für die Leute, die diese Kanäle pflegen müssen, ne? Also wen schreibe ich denn an mit dem Newsletter? Zu wem spreche ich denn über den Podcast? Wofür schreibe ich denn die Blogartikel? Und wen will ich denn erreichen mit den Social Media Posts? Also ich glaube auch, dass es für Teams und MitarbeiterInnen und so weiter auch ganz arg wichtig ist zu wissen, wofür machen, für wen machen wir das, wen wollen wir ansprechen, wie ist dann auch, ne, dann kommen wir wieder zu Bildsprache, Tonalität und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, das darf auch nicht verkannt werden, weil wenn du alle ansprichst, das ist total schwierig, alle anzusprechen. Also da, also ich meine, ich habe das selber erlebt, dafür dann Content zu erstellen, ist ja fast, also das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja. Und es macht es halt natürlich auch viel einfacher, wenn man ein klares Profil hat, dann weiß man, okay, da fühlt er sich mit dem klaren Content abgeholt. In dem Fall vielleicht jetzt hier sozusagen die Leute mit den Rückenproblemen und so weiter, die fühlen sich halt besonders gut abgeholt bei dem Szenario. Und dann konzentriere ich mich halt darauf. Ja. Und deswegen Und das Schöne ist ja am Ende auch, wenn sie dann halt wirklich auch bei dir was gekauft haben und du merkst, okay, die passen zu mir, dann sind die auch vielleicht auch bereit, das nächsthöhere Angebot, also nächsthöhere vom Preis her Angebot zu kaufen. Ja, du hast vielleicht so einen kleinen Online-Kurs, weiß ich, der kostet 39 Euro oder was, und dann finden sie einen, merken, okay, ja, der hat genau das, die Lösung für mein Problem. Okay, nee, dann mache ich vielleicht auch noch bei dem, keine Ahnung, ein 3-Monats-Coaching oder sowas.
Ja.
Und deswegen ist es nachher auf sozusagen auf nach hinten ausgerechnet einfach viel ja lukrativer. Und das ist am Anfang, denkt man, man spart extrem viel Zeit oder so, aber nachher heraus macht es extrem viel Sinn. Durch ein klares Wunschkundenprofil hat man einfach viel Zeit und Geld gespart.
So ist es. So, jetzt pass auf.
Das Content-Fundstück der Woche.
Meta will an deine Bilder, Lars.
Mhm.
Ja. Hast du schon mitbekommen?
Habe ich gehört. Und ich habe mich erstmal gefragt, sind das nur die Bilder, die auf der Cloud sind? Oder wie kommen die an meine Bilder ran? Müssen die bei Facebook die oder
alle
sonst
deine
wie
Bilder haben.
Sein? Alle meine Bilder.
Mm-mm. Die wollen an deine Camera Roll.
Okay. Und
geil, oder?
Aber wir haben doch eine starke EU-Datenschutz- und Pipapo-Gesetze ohne Ende. Ich höre immer nur Datenschutz, 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 wenn ich mal an Daten rankommen will, die ich wirklich brauche.
ja. Also, ich lese mal ein bisschen, ich lese mal kurz einen Absatz vor aus von Basic Thinking aus dem Artikel von Maria Gramsch, auch unveröffentlichte. Facebook will alle deine Fotos in seiner Cloud speichern. Facebook-Konzern Meta hat in Sachen Datenschutz nicht den besten Ruf. Nun will das Unternehmen offenbar sämtliche Fotos auf den Smartphones von Facebook-Nutzern in seiner Cloud speichern, selbst unveröffentlichte. Diese könnten für das Training der KI-Modelle von Meta genutzt werden.
Wow.
Das war ja so eine Sache, also das ist jetzt ja nicht, ist top aktuell, ne? Wir sind ja jetzt schon fast im September, oder wir sind schon im September, wenn die Folge online geht, und es war vom 30. Juni. Aber ja, die wollen tatsächlich, und dann konnte man widersprechen, also das war möglich. Ob die sich natürlich dran halten, ist eine andere Sache. Aber bei mir ist es ganz kompliziert, immer wenn ich jetzt bei Instagram ein Bild hoch, also ein Bild posten will übers Handy, muss ich erst das Bild quasi in den Cloud-Speicher von Instagram hochspeichern und dann kann ich drauf zugreifen.
Okay. Also ich musste gerade dran denken, weil ich habe ja auch gehört, die nutzen sie dann für KI, ne, um da Trainingsdaten entsprechend zu erstellen.
Genau.
Ich habe ja auch gehört, dass zum Beispiel die KIs, du kannst ja theoretisch auf einer Webseite sozusagen so einen Befehl reinsetzen, du KI, du darfst nicht auf meine Webseite kommen. Ja, und kannst du ganz spezifisch machen für irgendwie für Perplexity und so weiter. Aber die KIs halten sich da meistens gar nicht dran. Ja? Also die haben natürlich Möglichkeiten, zu umgehen. Und das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung. Also ja, also einfach ist ja schön, wenn das irgendwie, wenn das irgendwo ein Häkchen gesetzt wurde, aber technisch gesehen funktioniert, dann werden sie es halt auch machen. Ne? Das ist das große Problem. Ne? Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich auf der Hut sein, ne? Und gucken, wie wir mit unseren Daten umgehen. Und da muss viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Also ich glaube, da muss mal unsere Regierung was tun, ne? In Schweden oder Dänemark haben sie jetzt ein Gesetz erlassen, dass jede Person, also quasi Urheberrecht an Stimme, Bildnis und so weiter hat. Warte mal, ich muss es schnell googeln. Ich mache mal hier eine Edit-Marke. Genau, dänische Idee gegen Deepfakes. Dänemark will mit dem Urheberrecht gegen die Erstellung und Verbreitung von digitalen Fälschungen vorgehen. Die Fake-Pornografie, manipulierte O-Töne von Personen öffentlichen Interesses, plagiierte und gefälschte Performance von KünstlerInnen. Die Horrorliste, die aus der Verwendung KI-gestützter realitätsnaher Darstellung erwächst, wird immer länger. Das eigene Abbild inklusive weiterer körperlicher Merkmale wie der Stimme sind überall verfügbar. Wenige sekundenlange Vorlagen aus Handyvideos genügen, um zumindest oberflächlich glaubwürdige Nachahmungen zu erzeugen. Wenige Tage vor Beginn der dänischen EU-Ratspräsidentschaft kündigte das Kulturministerium in Kopenhagen an, den drohenden Verletzungen von Persönlichkeitsrechten mit einer Gesetzesinitiative beizukommen, die nicht nur von der Regierungsparteien, sondern von mehr als 80% der Abgeordneten der Folketing in einer gemeinsamen Erklärung vorgestellte Idee ist dabei voller guter Absichten. Der geplante Rückgriff ausgerechnet auf das Urheberrecht jedoch wird dem nicht gerecht. Naja gut, also sie haben es versucht. Ich kann jetzt hier nicht den ganzen Artikel in aller Schnelle durchlesen, aber ich verlinke es in den Shownotes, finde ich eine gute Sache. Und ja, also da mit diesem KI-Zeugs werden wir wahrscheinlich noch unser blaues Wunder erleben.
Also ich glaube, wir halten das Thema auf alle Fälle hier am Leben sozusagen. Wir werden immer wieder mal berichten, wenn es was Neues dazu gibt, und es trifft ja auch auf das ganze Thema Content Marketing rein, weil natürlich wir auch gucken, was passiert mit unseren Inhalten. Deswegen, ja, spannend. Danke, dass du das mitgebracht hast, den Artikel. Und ja.
Genau. Also, wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter mit unserem Wunschkunden. Und ich stelle die Frage, lieber Lars, wie erstelle ich denn den Wunschkunden?
Naja, den Wunschkunden erstelle ich erstmal auf Basis von Daten. Ne? Also ich analysiere, was ich am liebsten sowieso gerne mache. Also am Anfang geht es darum, Daten zu sammeln. Was habe ich denn schon so an Daten da? Also einfach mal gucken, okay, wenn ich schon Kunden habe, welche sind denn die vielleicht am meisten Umsatz bringen, welche sind die am zuverlässigsten sind. Das sind ja einfach gute Kandidaten für so einen Wunschkunden, ne? Weil, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die auch entsprechend investitionsbereit sind, das ist schon mal eine gute Basis. Und was kann man sonst noch so machen?
Also natürlich könntest du, also so eine Renner- und Pennerliste ist immer ganz geil. Das habe ich ganz gerne früher im Restaurant gemacht.
Ja.
Also das ist natürlich bezogen auf Produkte, aber man kann zum Beispiel die umsatzstärksten und zuverlässigsten Kunden rausfinden, wenn du so ein CRM hast. Dann natürlich SEO, Analytics, klar, kannst du so beliebteste Suchbegriffe und so weiter, häufig besuchte Seiten rausfinden. Du könntest Umfragen machen, ich meine, da bist du ja eh Fan davon. Umfragen direkt mit deinen Kunden durchführen. Mitbewerberanalyse ist natürlich auch immer ganz wichtig, ne? Was machen denn die auf der anderen Seite vom Zaun? Und was ich auch total spannend finde, ist so ein AB-Test. Also ich habe zum Beispiel, ich mache gerade also längerfristig AB-Tests mit einem langen Editorial und mit einem kurzen Editorial, also mit so Stichpunkten. Und irgendwann Ende des Jahres werde ich auswerten, was besser ankommt und dann meinen Content darauf anpassen. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, ja, also für die Analyse der Zielgruppe.
Ja, also AB-Tests wären, glaube ich, total unterschätzter Punkt, ja, einfach wirklich mal so zwei Varianten von Inhalten zum Beispiel zu erstellen, wie du schon gesagt hast, und einfach mal zu schauen, was funktioniert besser, ja, und dann aber auch wirklich, dass sich die beiden Varianten nur im besten Fall nur einem Kriterium unterscheiden, weil sonst kann man es nämlich nicht vergleichen. Und dann einfach mal zu schauen, okay, was funktioniert besser? Funktioniert vielleicht die Botschaft besser oder die Botschaft besser? Ja, wenn ich mir nicht sicher bin, wer ist mein Wunschkunde, dann kann der eine halt auch vom Stil her so angesprochen werden oder auf der anderen Seite nämlich einen ganz anderen Stil. Was funktioniert besser? Also ich erlebe es ja häufig, dass da auch nicht Klarheit herrscht. Soll ich den eher in so einem sachlichen Stil ansprechen oder in so einem lockeren Stil etc. und so weiter? Das kann man alles dann auch schön testen. Ja, vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Umfragen, weil du gesagt hast, ja, das ist mein Lieblingsthema. Tatsächlich, weil man kann es natürlich auch nutzen, wenn man vielleicht noch gar nicht so viele Kunden hat. Gerade am Anfang hat mir das extrem viel genützt. Einfach mal wirklich so qualifizierte Interviews durchzuführen mit Leuten, die wo man dann sagt, okay, was sind dann so deine Herausforderungen und guck dir mein Angebot, passt das zu dir und so weiter. Also da gibt es dann auch schöne Fragen, die man einfach stellen kann, um rauszukriegen, ist das denn vielleicht auch mein potenzieller Kunde für die Zukunft? Also ich bin ein großer Freund davon. Ja,
und vor allen Dingen, genau. Genau, und mit diesen Umfragen kannst du ja eigentlich auch gleich eine Persona erstellen, ne?
Genau.
Also da kannst du fragen, Alter, Geschlecht und so weiter, Lebens- und Arbeitsumfeld. Ich meine natürlich nur in dem Rahmen, wie die das auch preisgeben wollen, welche Schmerzen sie haben, also die bekannten Pain Points. Mhm. Du kannst dann deine Ziele festlegen, was willst du machen? Willst du das komplett lösen oder nur zum Teil oder wie auch immer? Wie kaufen sie? Ja, also zum Beispiel, ich bin so ein Spontankäufer. Mein Mann, der denkt über alles sehr lange nach, bis er mal kauft. Mhm. oder auch bevorzugte Kanäle. Also zum Beispiel, keine Ahnung, viele gehen vielleicht zu Amazon. Wir gehen vielleicht lieber in einen lokalen Shop, also hier direkt in Laden oder sowas. Genau, und damit kann man dann natürlich auch den Wunschkunden erstellen. Das ist ja auch eine coole Sache. Habe ich auch schon mal gemacht für ein Unternehmen.
Mhm. Genau, und am Ende hat man dann die, wie auch immer, die Susanne Meyer, die ist 42 Jahre und wie du schon sagst, die ist hauptsächlich auf, wie auch immer, TikTok, das ist vielleicht ein ganz schlechtes Beispiel, nein, nehmen wir auf Facebook unterwegs, mit 42 wahrscheinlich eher auf Facebook. Und ja, hat halt, wie du schon sagst, ist vielleicht sehr entscheidungsfreudig, etc., etc. Ne? Genau, haben wir nachher dieses Profil. Perfekt.
Genau.
Und ja, jetzt?
Super. Und jetzt kommen wir zur Lösung unseres Szenarios. Ich erinnere noch mal kurz. Wir hatten die Health Hub Online, die drei Leute, die alles machen, die irgendwie 40 Blogartikel von Knie-OP bis ayurvedische Ernährung haben und auf Platz 3 sind, auf Seite 3 sind, dann ein Podcast von Stress bei Studis bis Seniorenfit über CrossFit und so weiter. Ein Newsletter mit nicht wiederholbaren Betreffzeilen, also das sage ich nicht nochmal. Und Social Media, ja, in Social Media durcheinander. Mal so, mal so. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir das jetzt lösen? Also, wir haben das jetzt alles erarbeitet. Wir haben eine Persona und eine Antipersona. Wir haben eine Analyse und eine Datenlage. Was glaubst du, wie verbessert sich jetzt unser Problemszenario? Oder was meinst du, was können wir da ja, rausziehen? Ja,
also erstmal, wie du schon sagst, heute, also wir haben ganz viel Daten gesammelt und haben festgestellt, weiß ich, 80% im ganzen Zeug, was gemacht haben, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, und das heißt, sie wirklich auf die Sachen konzentrieren, die wirklich gut funktioniert haben. Also, ja, zum Beispiel, okay, wir haben Blogbeiträge geschrieben, davon sind vielleicht, von den 80 haben vielleicht 3, 4, 5, 6 gut funktioniert, konzentriere ich mich auf diese, ja, gehe ich mehr in diese Thematiken rein. Mhm. Und ich stelle halt, es geht immer darum, Muster zu erkennen. Ne? Was sind Muster? Und dann kann ich sehen, okay, ich spreche halt gerade die Leute, die fühlen sich von dem Stil am meisten angesprochen oder mit der Lösung scheine ich die meisten abzuholen. Und dann geht's und davon mehr machen. Ne? Das ist so ein bisschen, klingt jetzt sehr einfach, aber eher schärft man halt so das Wunschkundenprofil, ne? Indem man feststellt, okay, weiß ich, wie du schon sagtest, weiß ich, die Leute hören die Podcast-Folgen 3, 17 und 24, wurden besonders häufig gehört. Was sind denn Gemeinsamkeiten? Mhm. Ja, okay, wie in dem Fall zum Beispiel, die haben alle Rückenschmerzen. Also beziehungsweise die Themen gehen alle um Rückenschmerzen. Ja, da scheinen wir ja eine besondere Expertise zu haben. Ja. Wie siehst du das?
Und ja, also ich finde es auch so und auch beim Newsletter finde ich, also da steht ja jetzt beispielsweise, dass sie halt unterschiedliche Themen da auch behandeln und da müssen sie halt wirklich entweder mal ein AB-Testing machen und sagen, okay, jetzt schicken wir mal an die eine Hälfte die und an die andere Hälfte das und dann kann man ja ziemlich gut herausfinden, was besser klickt und was besser und dadurch halt auch besser ankommt, ne? Und wahrscheinlich wird es drauf rauslaufen, dass man halt irgendwie, also ich meine, weißt du, Rückenquickie im Büro und dann Smoothie-Rezepte für Kids, also einmal die Arbeitswelt und einmal die Familienwelt. Natürlich muss das heutzutage vereinbar sein, aber wenn ich ein wenn ich so ein, ja, ich weiß auch nicht, wenn ich so ein Healthcare-Newsletter abonniere, dann möchte ich da wahrscheinlich schon eher keine Ernährungstipps, sondern ja, so Rückengeschichten im Büro, die kommen vermutlich schon besser an. Und da einfach eine Linie fahren, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da kann man ja zwischendrin schon mal sagen, ach, hier gucken Sie mal, hier haben wir übrigens auch noch, aber das jetzt nicht direkt in den Betreff schreiben. Dieses Durcheinander nicht in den Betreff bringen.
Ich verstehe, was du meinst.
Sondern da eine klare Linie und aufeinander aufbauen vielleicht, dass irgendwie auch so ein bisschen eine Storyline zu erkennen ist.
Ich glaube, viele haben so die Befürchtung, wenn sie sich sehr fokussieren so auf einen Bereich, dass sie in die Themen ausgehen. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass es eigentlich nie der Fall ist. Also wenn man wirklich für was steht, dann gibt es immer eine Variation, nochmal ein Thema zu finden. Auch da haben wir das Thema SEO, wo man ja auch viel dadurch auch Themenaspekte finden kann. Oder halt auch dazu gehabt, sagt eine Folge Content Recycling. Ne? Auch man kann natürlich auch auf eine schöne Art und Weise alten Content nochmal auf eine andere Art und Weise präsentieren. Auch so hat man die Möglichkeit, nicht in dieses Problem zu kommen, okay, was schreibe ich denn eigentlich morgen oder worüber podcaste ich morgen oder nächste Woche und so weiter. Also ja, ich glaube, wir haben dann ganz gute Ansätze gegeben, in welche Richtung es gehen kann. Klares Wunschkundenprofil zu erstellen, ist einfach das A und O. Und dann zeigt sich das ja auch in den Daten. Und die Daten sind halt die nachher nicht lügen. Darauf kommt es natürlich an. Und das Tracking ist, glaube ich, was viele dann am Ende vergessen oder vernachlässigen. Ich kann das auch aus eigenen Erfahrungen zeigen. Das ist immer im Thema, wo man sich manchmal nicht so gerne beschäftigt. Aber es hilft halt, klare KPIs zu haben, klare Kennwerte und dann einfach auch die zu prüfen, was hat sich verbessert. Und dann, daran richtet sich nachher der Wunschkunde aus.
Ja. Tipptopp, Lars. Schön. Dann bis bald.
Ich glaube, wir haben es für heute, oder?
Ja.
Ja, also zusammengefasst, guckt einfach nochmal in euer Wunschkundenprofil rein, wenn ihr eins habt oder beschäftigt euch mal mit dem Thema, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt uns gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Empfehlt uns weiter und ja, wir freuen uns auf bald.
Tschüss.
Ciao.